Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute in New York ist Klassenkampf. Die WOZ berichtet über Soran Mamdani und die Bürgermeisterwahl.
Heute geht es um die Bürgermeisterwahl in New York. New York, der Hauptsitz des globalen Kapitalismus, das Zentrum des Geldes. Doch von diesem Geld sehen die allermeisten von den knapp 8,5 Millionen EinwohnerInnen wenig. In der Stadt herrscht eine extreme Ungleichheit. Einerseits in Bezug auf Vermögen, aber auch auf das Einkommen. Selbst Menschen im Mittelstand mit einem Jahreseinkommen von 75.000 bis 150.000 Dollar, wie zum Beispiel LehrerInnen, müssen sich durchschlagen. Während die Mehrheit strampelt, sind in dieser dicht gedrängten Stadt auch 123 Personen der Forbes Milliardärsliste als in der Stadt wohnhaft aufgeführt. Der in diesem Podcast oft zitierte Wirtschaftshistoriker Adam Tooze führt in seinem Chartbook auf Substack das enorme Wohlstandsgefälle aus. New York City liegt punkto Ungleichheit auf demselben Niveau wie Rio de Janeiro. Tooze schreibt, es handelt sich um eine Stadt, in der sich die Polarisierung seit den 2010er Jahren nicht wie auf nationaler Ebene abgeschwächt, sondern stark verstärkt hat. Die Einkommen der obersten 3% sind in die Höhe geschnellt, während die Einkommen der übrigen Bevölkerung kaum mit den Lebenshaltungskosten Schritt gehalten haben. New York City ist mit Abstand der teuerste Ort zum Leben in den USA. Das ist sozusagen die Hintergrundmusik zu allem, was nun folgt. Nun aber zur Bürgermeisterwahl. New York gilt als Hochburg der Demokraten. Auch dieses Mal liegt ein Demokrat eindeutig vorn. Es handelt sich aber nicht um irgendeinen Demokraten, sondern um Soran Mamdani, einen Politiker, der mit progressiver Wirtschaftspolitik punktet, zumindest bei den einen. Vor allem bei der linken Wählerinnenschaft ist Mamdani in wenigen Monaten vom unbekannten Abgeordneten zum Star und Hoffnungsträger herangewachsen. Zum anderen mobilisiert er damit aber Milliardäre, die Wall Street und konservative Gruppen gegen sich. Selbst unter den Mitte-Demokraten ist die Freude über den eigenen Spitzenkandidaten, beschönigend gesprochen, verhalten. Was will Soran Mamdani? Können er und seine Bewegung auch dem Präsidenten Trump etwas entgegensetzen? Wird er seine Versprechen einlösen können, sollte er die Wahl am 4. November gewinnen? WOZ-Autor Lukas Hermsmeier schreibt regelmäßig über Amerika in der WOZ und anderen Zeitungen. Er ist heute wieder einmal bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Lukas Hermsmeier, du hast schon verschiedentlich und wirst wahrscheinlich das auch wieder tun, nämlich über Soran Mamdani schreiben, den Bürgermeisterkandidaten in New York City. Und wenn man es jetzt ein bisschen zugespitzt sagt, ist das bemerkenswert, weil da ist ein Moslem, der ist in Uganda geboren, er ist 33 Jahre alt, er ist Mitglied der Democratic Socialists of America und allem Anschein nach wird er jetzt tatsächlich Bürgermeister von New York. Was würdest du denn sagen, das ist eigentlich eine große Frage, aber was würdest du sagen, was sind die wesentlichsten Dinge, wie er das geschafft hat?
Ich glaube, es kommen ein paar Faktoren zusammen und ich glaube, dass diese einzelnen Faktoren, dass die auch alle notwendig waren, damit Mamdani in den Vorwahlen gewonnen hat und dass, wie es jetzt aussieht, er auch in den Hauptwahlen gewinnt. Das eine ist mal ganz voran sein Programm. Also ich glaube, dass das Wahlkampfteam, dass er das begriffen haben, was die dringendsten Sorgen der New Yorker sind. Das sind vor allem ökonomische Sorgen um Mieten, um Lebenskosten, um zum Teil desolate Infrastrukturen. Und diese Sorgen hat er in ein konkretes Programm transportiert. Also es gibt diese drei Prioritäten in seinen Forderungen. Das ist einmal kostenlose Kinderbetreuung, das ist einmal eine Mietenbremse und ein Ausbau des öffentlichen Transports, vor allem freie Busse. Und diese drei Kernforderungen, die hat er immer wieder wiederholt, bei jeder Rallye, bei jedem Interview, bei jedem Social-Media-Auftritt quasi. Und das hat sich in die Köpfe der New Yorker gebrannt, dass Mamdani für ein Programm steht. Der zweite Faktor ist eine ziemlich bemerkenswerte Kommunikation. Also ich habe selten einen Politiker erlebt, der so charmant und griffig und zugänglich und glaubwürdig seine Forderungen kommuniziert, der das hinbekommt in den Gesprächen mit WählerInnen, mit Medien und vor allem aber eben auch auf der Straße mit den Leuten. Social Media, also auch ist ihm gelungen, als erstmal sehr unbekannter Lokalpolitiker wirklich sehr, sehr schnell im letzten Jahr und im Laufe dieses Jahres Millionen von Aufrufe zu bekommen. Der dritte Faktor ist die Bewegung hinter ihm. Also ich glaube, dass Mamdani, so gut sein Programm ist und so charmant er spricht, es nicht geschafft hätte, in diesen Vorwahlen so erfolgreich zu sein, wenn nicht zehntausende Leute, Freiwillige, von Tür zu Tür gezogen wären und sein Programm an die Leute getragen hätten. Also das war ein zentraler Punkt und da hat eine zentrale Rolle diese Organisation Democratic Socialists of America gespielt, deren Mitglied er ist. Und der vierte Punkt ist natürlich der politische Moment, in dem wir sind. Also wir sind, die USA sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Trump baut diesen Staat rechtsradikal autoritär um. Die Opposition, die Demokratische Partei, ist überwiegend desolat. Also eine wirklich schwache bis erbärmliche Leistung. Man kann es gar nicht anders sagen. Sie haben keine Vision, sie haben keine Antworten. Sie wissen nicht, was die Stunde geschlagen hat. Und in diesem Moment kommt dann jemand und hat sowohl ein griffiges Programm als auch eine charmante Art und hoffnungsvolle Vision. Und ich glaube, danach sehen sich viele Leute. Erst die Opposition, die sich viele wünschen.
Du hast von einem Programm gesprochen mit diesen drei wichtigen Punkten. Ich kenne eigentlich kein Land, hier in Westeuropa zum Beispiel, oder irgendein sozialdemokratisches Regiertes, wo Busse gratis sind. Aber ansonsten kann man sagen, das sind relativ alte, traditionelle linke Forderungen. Wenn man ihn anspricht auf Finanzierung, dann sagt er ganz klar, er will die Reichen oder sagen wir mal auf jeden Fall die Reichsten der Reichen höher besteuern. Da ist ja etwas, wo man aus vielen Ländern gewohnt ist, wenn ein Linker kommt und das sagt, dann kommt sofort massiver Gegenwind. Wieso hat Ihnen das nicht geschadet, dass er mit höheren Steuern kommt? Liegt es daran, dass er sagen, das Ziel dieser Steuerpläne klar machen hat können als andere oder woran liegt das?
Na, ich glaube, es liegt vor allem auch an der zugespitzten Lage in New York und im Rest des Landes, dass sie die allermeisten Leute nicht vom aktuellen Steuersystem profitieren. Ja? Die Kräfte, die jetzt gegen diese Pläne sind, die Steuern zu erhöhen für Reiche, das sind Reiche, die wollen das verhindern. Und zum Teil Unternehmer. Das gilt wirklich für den Rest des Landes auch, wenn man in verschiedene Umfragen und Studien gibt. Die meisten Amerikaner wollen eine erhöhte Steuern für Superreiche und auch Konzerne. Dass die Demokratische Partei damit nicht auch mehr aufnimmt in ihr Programm, ist ein weiteres Beispiel ihrer Unfähigkeit, würde ich sagen. Und in New York sind die Mieten und die Lebenskosten so dermaßen gestiegen in den letzten Jahren, dass die Leute verdrängt werden, dass sich kaum noch jemand, der irgendwie einen normalen Job hat, sich diese Stadt leisten kann. Und natürlich ist dann klar, wenn man gleichzeitig in Manhattan sozusagen dieses Leben und die Strukturen der Supervermögenden sieht, dann gibt es ein Dismatch. Ne? Dann merkt man so, hier fehlt was und dort gibt es viel zu viel. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Vorschlag Tax the Rich kommt so gut an, weil es irgendwie so offensichtlich ist, was falsch läuft.
Jetzt eben, er ist Mitglied bei den Democratic Socialists of America. Jetzt, wenn man das so wörtlich übersetzt, ist das ein Name, der ich sogar jetzt für Europäer, glaube ich, relativ hart links anhört, Democratic Socialists. Was ist denn das für eine Gruppierung? Wie viele Mitglieder haben die? Wie stark sind die innerhalb oder auch außerhalb der Demokratischen Partei?
Erstmal ist wichtig festzuhalten, dass es keine Partei ist, genau, sondern eine Organisation, die landesweit vertreten ist, aber sehr lokal agiert. Also wenn man von den DSA, so die Abkürzung, hört, dann ist das immer lokales Wirken. Dann ist das die DSA in New York, die jetzt sich in diesen Wahlkampf eingeschaltet haben, oder die DSA in Kansas, die an einer Gewerkschaftskampagne mitwirken und so. Also die DSA gibt es überall im Land, aber sie sind sehr lokal am Wirken. Ich glaube, mittlerweile sind es so knapp 100.000 Mitglieder. Das ist ein sehr, sehr starker Zuwachs in den letzten 10 Jahren. Dieser Boom begann so mit der ersten Bernie Sanders Kampagne 2015, 2016, als er auch diesen Begriff des demokratischen Sozialismus in den Mainstream zum Teil gebracht hat. Da fing es an, dass sich dann viele, vor allem junge Leute, den DSA angeschlossen haben. Ja, mittlerweile gibt es mehrere Kongressmitglieder, die Teil der DSA sind. Am bekanntesten Alexandria Ocasio-Cortez oder Rashida Tlaib und eben auch Soran Mamdani. In Deutschland wäre das so die Forderung der Linkspartei. Und innerhalb der DSA gibt es auch Konflikte und Spannungen, wie linksradikal oder sagen wir mal linksgemäßigt sozialdemokratisch man ist. Also da gibt es keine einheitliche Haltung, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, in welche Richtung man geht. Auch wie sehr man sich zum Beispiel mit Wahlpolitik beschäftigt. Es gibt Leute bei der DSA, die sagen, let's not touch this, wir machen jetzt nur außerparlamentarischen Druck. Und es gibt viele andere, die sagen, nein, wir müssen solche Wahlkämpfe nutzen.
Aber die Rechten versuchen natürlich, also Trump und die Republikaner sowieso, aber auch sozusagen Mitte-Demokraten haben schon versucht, ihn da als total Linksradikalen hinzustellen. Auch in seinen Aussagen hat sich ja doch mindestens im Wahlkampf sehr für Palästinenser ausgesprochen, Israel stark kritisiert. Es wird gesagt, das ist ein ganz Radikaler, ein Kommunist, was weiß ich, was noch alles. So Vorwürfe, die man auch benutzt, wenn man genau weiß, dass dann viele zurückschrecken, so jemand zu wählen. Prallt das an Mamdani ab oder wie ist das? Oder hat er gute Antworten darauf?
Ich finde, bisher hat er gute Antworten. Ja. Mir ist keine Aussage bekannt, zum Beispiel, die auch nur ansatzweise ihm sozusagen Antisemitismus bei ihm zeigt. Ja, das sind Gespenster des politischen Gegners. Vor allem Kurmus, das ist ja sein Hauptgegenspieler, der in den Vorwahlen schon verloren hat und jetzt nochmal in den Hauptwahlen als unabhängiger Kandidat antritt. Dessen Agitation, das ist wirklich so eine Mischung aus Panik und Rassismus. Also das bekannteste Beispiel bis heute ist, dass die Kampagne von Cuomo einen Flyer produzieren hat lassen, auf dem Mamdanis Bart künstlich verstärkt und verdunkelt wurde, um zu zeigen, sozusagen das Gespenst des Islamisten. Und dann hört man Mamdani darüber reden, auch über Israel-Gaza, aber auch Antisemitismus in New York und jüdische Communities. Und es ist unglaublich empathisch, muss man sagen, wirklich. Und dazu kommt auch, dass es jetzt nicht dieser Meinung sind nicht nur Linke, sondern in den letzten Umfragen sind die meisten jüdischen New Yorker hinter Mamdani. Das Gespenst des Antisemitismus, das wird vom politischen Gegner gemacht. Jetzt hast du gefragt, prallt es an Mamdani ab? Naja, vermutlich nicht ganz, weil dieser Vorwurf Antisemitismus und Radikalismus und Extremismus, es ist eine harte Waffe. Ja? Also wenn Trump sagt, der radikale Kommunist, dann verstärkt das nicht nur natürlich das Potenzial von irgendwelchen Rechtsradikalen, die Mamdani angreifen. Also es gab ja in den letzten Monaten und Jahren viel politische Gewalt hier. Ich glaube, Mamdani ist wirklich bedroht davon. Das kann man gar nicht anders bewerten. Und es verstärkt natürlich auch einfach das amerikanische Gespenst des Kommunismus, was wirklich dieses Land so dermaßen im Griff hat. Auch damit muss sich Mamdani auseinandersetzen. Er muss immer wieder betonen, dass das eigentlich relativ harmlose Forderungen sind, die er hat. Also es prallt nicht ganz an ihm ab, weil er muss schon damit umgehen.
Zoran Mamdanis Umgang sind also gute Antworten. Im New York Times Podcast The Daily war Mamdani zu einem ausführlichen Gespräch über seinen Wahlkampf eingeladen. Darin spricht er unter anderem darüber, was für ihn Sozialismus bzw. demokratischer Sozialismus bedeutet. Hier seine Antwort. Zitat: Für mich bedeutet demokratischer Sozialismus die Überzeugung, dass es die Aufgabe der Regierung ist, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch ein Leben in Würde führen kann. Und Würde, das sind nicht die Dinge, die man gerne hätte, nicht die Dinge, die man sich wünscht, es sind die Dinge, die man braucht. Über viele dieser Dinge herrscht allgemeiner Konsens. In New York City sagen wir zum Beispiel, dass jedes Kind ein Recht auf öffentliche Bildung hat. Kostenlos, vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Aber gleichzeitig finden wir es in Ordnung, dass man sich die Bildung davor, sprich die Kinderbetreuung, nicht leisten kann. Aus irgendeinem Grund gibt es einen Punkt, ab dem man Bildung verdient und einen Punkt davor, an dem es vom Einkommen der Familie abhängt. Und das ist einigermaßen willkürlich. Und es geht hier nicht um geringe Beträge. Wir reden von durchschnittlich $22.500 pro Jahr für ein dreijähriges, ein vierjähriges oder ein zweijähriges Kind. Demokratischer Sozialismus bedeutet für mich die vollständige Umsetzung eines Ideals, das Dingen zugrunde liegt, die in unserer Gesellschaft bereits existieren, aber derzeit entweder nur teilweise oder gar nicht umgesetzt werden. Demokratischer Sozialismus gibt dir ein Vokabular, um diese Ungerechtigkeiten, diese Ungleichheiten zu benennen und zu sagen, sie müssen nicht sein. Zitat Ende. Das klingt erfrischend besonnen und nachvollziehbar. Indem er seine Gedanken mit lebensnahen und praktischen Beispielen ausführt, scheint er das Gespenst des Kommunismus vertreiben zu können. Es wird alles greifbar. Kein Wunder, dass er bei den Vorwahlen so gut abgeschnitten hat.
Bis jetzt gab es die Vorwahlen in der Demokratischen Partei, die hat er sehr klar gewonnen. Es gibt jetzt Umfragen, wo er klar voranliegt. Aber jedenfalls muss er jetzt, wenn es an die große Wahl geht, dann muss er ja auch Leute außerhalb der Demokraten überzeugen. Und da hat er immer erzählt, dass er am Anfang, glaube ich, seines Wahlkampfs gezielt in die Stadtgegenden gegangen ist, wo die Leute am meisten Trump gewählt haben und sie gefragt hat, warum sie das gemacht haben, was ihre Probleme sind, um diesen Menschen andere Antworten anbieten zu können, als Trump sie bietet. So wie du das siehst, kann Mamdani auch diese Leute überzeugen, die jetzt dann bei der Hauptwahl wählen dürfen?
Ich glaube, zumindest Teile davon, ja. Also dieser Move nach der Wahl von Trump, dann mit Trump-Wählern zu sprechen, das halte ich schon für erstens glaubwürdig, dass Mamdani das interessiert, aus welchen Beweggründen die Leute Trump gewählt haben, dass das eben nicht nur ideologische Verhärtung ist, sondern es ist zum Teil einfach auch ökonomischer Frust, ökonomische Verzweiflung. Und ist es strategisch klug? Die Demokratische Partei hat in den letzten Jahrzehnten genug bewiesen, dass so dieses moralische, wie könnt ihr nur, dass das nicht funktioniert. Ja, man muss sich mit den Lebensbedingungen der Menschen auseinandersetzen. Und ich glaube, das gelingt dieser Mamdani-Kampagne bisher sehr gut. Reicht das, um alle in der Working Class und alle in der Bronx, wo er auch in den Vorwahlen gegen Cuomo verloren hat, zu überzeugen? Nein, natürlich nicht. Und das hat dann wiederum verschiedene Gründe, warum Leute dann einen eher konservativen oder zentristischen Politiker wählen. Sei es, weil ihm Mamdanis Umverteilungspläne zu wild sind oder Mamdanis Kritik an der Polizei, weil das dann zu radikal ist, oder weil Mamdanis Unterstützung von LGBTQ zu viel ist, also, oder weil sie Cuomo mehr vertrauen, weil der Name bekannter ist. Also da sollte man sich, glaube ich, hüten, so den Working-Class-Voter, der nicht bei Mamdani schon ist, jetzt in eine Kategorie zu schieben. So, ne? Das funktioniert nicht. Da gibt es ein Spektrum, und damit muss sich natürlich Mamdani auch auseinandersetzen. Beziehungsweise, wenn er dann Bürgermeister werden sollte, wonach es aussieht, diese Leute auch zu überzeugen und reinzuholen. Also das sind dann immer noch in New York City Hunderttausende, Millionen von Menschen, die ihn nicht gewählt haben, selbst wenn er gewinnt.
Du hast schon ein bisschen angedeutet, die Situation der Mainstream-Demokratischen Partei. Andrew Cuomo, der größte Konkurrent jetzt, ist ja ein geradezu klassischer Vertreter. Der war lange Zeit Gouverneur des Staates New York. Hat er doch auch Unterstützung aus der Demokratischen Partei bekommen. Demokraten haben auch zum Teil recht lange gezögert, bis manche gesagt haben, sie unterstützen doch den Mamdani. Wie ist so die Reaktion im Establishment der Demokratischen Partei auf Mamdani? Hat sich das geändert jetzt in den letzten Monaten?
Es ändert sich so ein kleines bisschen. Ja, es gibt jetzt schon einzelne bekannte Figuren, die so mit sichtbarem Widerwillen Mamdani endorsed haben, also die Unterstützung gegeben haben. Zum Beispiel Kamala Harris, ne, die Präsidentschaftskandidatin, die dann so in einem Interview, das wirklich mit großen Schmerzen so wirkte, es gesagt hat, ja, dann ist jetzt irgendwie Mamdani unser Kandidat. Die zwei wichtigsten Demokraten in D.C., das sind ja Chuck Schumer, der Senatsführer, und Hakeem Jeffries, der Demokratenchef im Repräsentantenhaus, haben bis heute kein Endorsement ausgesprochen. Also das ist schon aberwitzig, ne? Mamdani ist wirklich der erste demokratische Politiker in langer Zeit, der sowas wie Euphorie auslöst. Wirklich, ja, das ist ein ganz seltenes Phänomen, der in den Vorwahlen der Demokratischen Partei ganz offiziell gewonnen hat und dem es gelungen ist, eben eine Opposition zu Trump zu verkörpern, die irgendwie zu funktionieren scheint. Und dann sind die wichtigsten Demokratenchefs nicht bereit, ihren eigenen Kollegen zu unterstützen. Also das ist so sinnbildlich für das statische, sture, wirklich nicht lernen wollen des demokratischen Establishments. Also es wirkt mittlerweile fast peinlich. Insofern ist auch wirklich meine Hoffnung, dass die Parteispitze davon lernt, gering. Nur auf der Basis, die demokratische Basis, die lernt. Die verstehen, was an Mamdani interessant ist oder überzeugend ist. Aber es gibt eben diesen Disconnect zwischen Parteispitze und dann den Wählern.
Bei Andrew Cuomo, der lange Zeit ein recht angesehener Politiker war, scheint mir doch auch stark Eitelkeit im Spiel zu sein, dass er eine Niederlage nicht erträgt. Aber ich denke mir, er muss ja auch sich irgendeine Chance ausrechnen und zumindest für seine weitere Karriere sich irgendwas ausrechnen, dass ihm das was bringt. Gewählt wird er laut Umfragen nicht, aber von wem wird denn Cuomo unterstützt? Von welchen Kreisen, von welchen Organisationen?
Ist es eine Mischung aus Milliardären, konservativen politischen Kräften, Unternehmerkräften und zum Teil auch, das muss man auch sagen, Gewerkschaften. Ja, es gibt so zentristische bis konservative Gewerkschaften, die auch eher bei Cuomo sind. Also das ist irgendwas so zwischen Establishment, Kapital und konservativen Kräften, die bei Cuomo klar sind. Es gibt einen ganz interessanten jetzt Streit zwischen dem Cuomo und dem republikanischen Kandidaten, weil die Angst der Konservativen ist, dass sie sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. So. Es wird sozusagen eingehämmert auf den republikanischen Kandidaten Sliver, sozusagen raus aus dem Rennen zu gehen, dass diese Stimmen noch bei Cuomo landen. Aber ich glaube, der ist auch wiederum zu stolz, um das zu tun.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Du schreibst ja auch, wenn Mamdani sich hier durchsetzt, könnte das eine Welle von ähnlich agierenden PolitikerInnen vielleicht bewirken, die in anderen Teilen des Landes antreten. Es deutet ja auch schon an, in Maine gibt es da einen Krabbenfisch, also völlig anderer Typ als Mamdani, aber mit einem sehr ähnlichen politischen Programm. Und auch da hat das demokratische Establishment eine Gegenkandidatin aufgestellt, obwohl der auch in Umfragen sehr gut abschneidet gegen die gegenwärtige Senatorin dort, der Republikaner. Scheint, hat das Establishment der Demokraten noch nicht wahnsinnig viel gelernt. Glaubst du trotzdem, dass das Schule machen könnte oder beobachtest du da noch mehr, als ich jetzt da aus der Ferne sehe?
Ja, es gibt so gleichzeitige Entwicklungen. Einmal gibt es jetzt so Richtung Midterms, also den Halbzeitwahlen im nächsten Jahr, immer mehr progressive Kandidaten, die in Kalifornien, in Nebraska, in Chicago und so weiter, die diese alten Demokraten, die da seit Jahrzehnten zum Teil im Amt sind, herausfordern. Das ist nicht mit Mamdani sozusagen gestartet, aber ich glaube, Mamdani ist mindestens mal ein motivierender Faktor. So. Das passiert. Passiert es genug? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, diese gerontokratischen Strukturen der Demokratischen Partei müssen viel radikaler aufgebrochen werden. Gleichzeitig gibt es eben, wie gerade schon gesagt, die Leute, die wirklich in charge sind in der Partei, die lernen es noch nicht. Also da passieren zwei Dinge. Ne? Es ist einmal ideologisch, denen ist Mamdani zu links. Und natürlich sagt das auch was übers Lebenswerk aus. Ja? Also wenn jetzt einer wie Chuck Schumer auf einmal sagen würde, ja eigentlich hat Mamdani mit allem recht, dann sagt er auch mindestens mal implizit, er hat ungefähr 20, 30 Jahre falsche Politik gemacht. Ne? Also ich glaube, da kommt Machterhaltung, Stolz, Eitelkeit und ideologische Verhärtung so zusammen, dass diese Partei sich wehrt gegen jemanden wie Mamdani, also die Parteispitze sich wehrt.
Du hast als ersten Grund für seinen Erfolg jetzt mal auf jeden Fall bei den Vorwahlen und ja wahrscheinlich auch für seine guten Umfragewerte zu den Hauptwahlen sein Programm genannt, sein klar ökonomisch ausgerichtetes Programm. Die Stadt New York ist ja riesengroß, hat ja so viele Einwohner wie die Schweiz ungefähr, ist aber trotzdem nur eine Stadt. Eine Stadt, die in einem Bundesstaat liegt, im Staat New York. Dieser Bundesstaat ist einer von 50, glaube ich, Bundesstaaten der USA. Das heißt, da gibt es verschiedene politische Ebenen, wo Maßnahmen wie durchgesetzt werden können. Wenn Mamdani gewählt wird, wird er dieses Programm, so wie er es jetzt angekündigt hat, mit Gratisbussen, mit einer Reichensteuer und so weiter, umsetzen können?
Er wird Schwierigkeiten haben, es umzusetzen, weil er auf sehr vielen Ebenen davon abhängig ist, was der Bundesstaat New York erlaubt. Im Bundesstaat New York gibt es eine Gouverneurin und ein Parlament und die sind weniger links als Mamdani. Und davon ist vieles abhängig, wie sehr er fähig sein wird, die davon zu überzeugen. Also sowohl Steuern als auch den öffentlichen Transport kann er im Rahmen New York City gar nicht selbst entscheiden. Da muss er den Bundesstaat mit reinholen. Es gibt Sachen, die er ohne den Bundesstaat kann, zum Beispiel die Mietpreisbremse. Da muss er nur so in so einem Gremium die Leute entsprechend sozusagen einsetzen, die das dann entscheiden. Das geht. Aber es gibt sozusagen diese Hürde Albany, das ist die Hauptstadt vom Bundesstaat New York, wovon vieles abhängig ist. Was gegen ihn spricht, ist, dass da eben Demokraten das Sagen haben, die viel mehr in der Mitte stehen. Was für ihn spricht, ist so der politische Moment, ne, dass viele Leute merken, dass die Lösungen eigentlich eher beim Mamdani liegen und dass die dann auch Druck machen werden. Also dass die Bevölkerung, die Wähler und Wählerinnen Druck machen auf die Gouverneurin, auf das Parlament vom Bundesstaat, um zu sagen so, Leute, ihr müsst euch jetzt bereit machen dafür, dass bestimmte Dinge gelöst werden, die Mamdani vorschweben, weil sonst kriegen wir halt irgendwie die Mieten nicht runter, die Lebenskosten nicht runter, die Infrastruktur nicht gerettet und so weiter. Also ich glaube, der politische Moment ist dann eher bei Mamdani.
Und wie ist denn das Gewicht jetzt der Stadt New York im Staate New York? Gibt es so ein Stadt-Land-Gegensätze, wie wir es aus der Schweiz kennen?
Also es gibt zwischen New York City und dann so anderen größeren Städten gibt es natürlich viel Land und da gibt es Regionen, wo dann auch die Republikaner tatsächlich gewinnen. Ja? Aber es geht darum, die Gouverneurin, Katie Hochul, die mit Druck dazu zu bekommen, dass sie Mamdanis Politik zumindest ansatzweise erlaubt. Dazu muss man, glaube ich, auch noch sagen, dass auch innerhalb der Stadt New York City natürlich ist eine ganze Reihe von Gegenkräften gibt. Also es gibt sehr viele Leute, sehr viele Organisationen, die gar kein Interesse daran haben, dass Mamdani erfolgreich ist. Das sind große Immobilienkonzerne. Das ist zum Teil die sehr reaktionäre Polizeigewerkschaft. Das ist zum Teil die Israel-Lobby, AIPAC. Das sind zum Teil konservative Demokraten, Republikaner, die es ja auch gibt. Die haben einfach gar kein Interesse daran, dass Mamdani irgendwas umsetzen wird. Und die werden auch alles dafür tun, dass die Erfolge klein bleiben und klein geredet werden. Dass das Chaos, wenn dann Mamdani reinkommt ins Amt, so groß wie möglich dargestellt wird. Und natürlich, was ich jetzt vergessen habe, er wird mit Trump zu tun haben. Also
eigentlich schön, dass man Trump manchmal vergessen kann.
Ja, ja, aber dann kommt er doch wie so ein sehr brutaler Albtraum wieder ins Bewusstsein. Man kann davon ausgehen, dass Trump mit Mamdanis Amtseinweihung die Nationalgarde nach New York schickt. Also davon gehe ich mittlerweile aus. Er wartet nur darauf, dass Mamdani Bürgermeister ist und dann sind die Truppen hier. Und das ist natürlich erstmal vor allem ein symbolischer Akt. Aber wenn man den Präsidenten gegen sich hat, naja, das politische Feld ist für Mamdani natürlich nicht einfach.
Mamdani hat gerade davon gesprochen, dass er sich mit genau manchen Vertretern von Konzernen in New York, die in New York ansässig sind, von seinen politischen Gegnern sozusagen getroffen hat und dann darüber gesprochen hat, dass seiner Meinung nach auch deren Lebensqualität steigt, wenn sie ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen, dafür aber die öffentliche Infrastruktur viel besser wird, die Stadt sauberer wird und so weiter und so fort. Erstens, wie schätzt du das ein? Seine Kontakte da? Kann er da sein Kommunikationstalent, von dem du auch schon gesprochen hast, einsetzen? Und wegen solcher Treffen habe ich aber auch schon wieder Vorwürfe an ihn von links gehört, er würde sein Programm ein bisschen aufweichen jetzt schon im Zuge dieser Gespräche. Wie schätzt du da die Situation ein insgesamt?
Die New York Times hat vor ein paar Tagen einen sehr ausführlichen Bericht veröffentlicht, wo es genau um diese letzten Monate ging, in denen Mamdani und sein Team genau diese Kontaktaufnahme zu so Immobilienunternehmen und er jetzt Gegenkräften gesucht hat. Und ich glaube, das ist ein kluger Move. So, ne? Also das ist zwischen Vorwahl und Hauptwahl, dass man die Leute mit den Leuten zumindest mal spricht über die Pläne und das auch ein bisschen wieder runterholt, was man da will und wie moderat das dann auch auf eine Weise ist. Ja, also wenn es darum geht, die Kinderbetreuung zugänglicher und kostenloser zu machen, das ist von der vom Großteil der Bevölkerung gewünscht. So, also da geht's jetzt nicht um die Enteignung und irgendwie die Räterepublik. So, ne? Und es gibt da Stimmen in diesem Text, die das wirklich auch so sehr herausstellen, wie historisch einmalig ist. Das ist, dass ein Bürgermeister dann nach einer gewonnenen Vorwahl mit den Leuten spricht, die ihn bis eben bekämpft haben. Ne? Das ist wirklich so, das spricht für Mamdanis Bereitschaft, auf eine Weise Kompromisse einzugehen. Und gleichzeitig, und das ist wirklich ein schmaler Grat, sagt er bis heute und rückt davon auch nicht ab, bei den Rallies, bei den Veranstaltungen so, ja, wir haben einen Gegner und das sind Milliardäre, die sich die Demokratie kaufen. Ich hoffe jetzt erstmal aus so einer linken Sicht, ja, dass er daran auch festhält, dass er jetzt nicht sozusagen im Amt so tut, als gäbe es keine politischen Gegner mehr. Weil es gibt Leute, wie ich gerade schon gesagt habe, die haben kein Interesse daran, dass irgendeine Art von Umverteilung von Ressourcen stattfindet. Und insofern ist das ein schmaler Grat, sowohl diesen Klassenkonflikt aufrecht zu erhalten, den es hier gibt und den er betont, als auch Kompromisse einzugehen und Allianzen zu gründen und den Leuten zu sagen, naja, ist es nicht eigentlich auch besser, wenn die ganze Stadt ein bisschen schöner, zugänglicher, kostengünstiger wird? So. Und das ist, glaube ich, ein schmaler Grat. Und mal gucken, also wie... Ja, wird eine große Herausforderung.
Das wird eine sehr große Herausforderung. Mamdanis Trumpfkarte, er vertritt zu allen Themen offensichtlich vernünftige Positionen. Doch seine Gegner sind reich und mächtig. Diese Leute wollen entschieden nicht, dass die stetig wachsende Ungleichheit bekämpft wird, indem man die Mechanismen, die zu genau dieser stetig wachsenden Ungleichheit geführt haben, umkrempelt. Mamdani strebt Umverteilung an. Er will den Mindestlohn erhöhen, und zwar auf $30 die Stunde. In der Schweiz gibt es nur in wenigen Kantonen einen Mindestlohn. Den höchsten Mindestlohn gibt es im Kanton Genf. Er liegt bei 24,32 Franken. Außerdem setzt sich Mamdani, wie eben gehört, für eine deutlich stärkere Besteuerung von sehr hohen Einkommen und Unternehmen ein. Konkret, er will Einkommen über $1 Million, von denen es in New York mehrere hunderttausend gibt, mit zusätzlichen 2% besteuern. Die Unternehmenssteuer will er erhöhen, von bislang 7,25% auf 11,5%. Er will das Geld für seine sozialen Programme ganz gezielt bei den Reichen holen. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze sagt im Podcast von Surplus, Es ist ein wirklicher Kampf, denn wie gesagt, New York hat Gewicht, weil es eines der Zentren des globalen Kapitalismus ist. Und die Leute sitzen nicht einfach da und lassen die Linke mit ihnen machen, was sie will. Hier ist Klassenkampf angesagt, also absolut knallhart, ganz explizit. Genau dieser Kampf macht Mamdani aber auch über New York hinaus interessant. Von einem Politiker wie ihm kann man sich definitiv auch hierzulande etwas abschneiden. Lukas Hermsmeier schreibt in einem Artikel, seine Forderung Luxus für alle könnte zum Rezept für die Linke in aller Welt werden. Den Artikel von Lukas Hermsmeier für die FOZ findet ihr in der Ausgabe vom 30. Oktober. Und wie gesagt, die Bürgermeisterwahl in New York City findet kurz darauf am 4. November statt.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.